Gut, also wir haben die kontextfreien Grammatiken eingeführt und demgemäß auch die kontextfreien Sprachen. Wenn wir kontextfreie Grammatiken einführen, ist das sehr, sehr einfach. Wir müssen im Wesentlichen sagen, was das Eingabealphabet ist, was die Menge der Variablen, was das Startsymbol ist. Und letztlich müssen wir die Produktion bestimmen. Der wichtige Punkt ist, jede Produktion in der Menge P hat die sehr spezielle Form, dass wir eine Variable auf der linken Seite stehen haben, die zu ersetzen ist. Das ist die Variable x zum Beispiel, und würden dann diese Variable x ersetzen durch ein Wort in den Nicht-Terminalen und den, in den Terminalen und in den Nicht-Terminalen, oder wir hatten auch gesagt hier in den Buchstaben bzw. in den Variablen. Das heißt, x ist in V und das U ist ein Wort in Terminalen und Nicht-Terminalen. Ja, das Wort kann durchaus leer sein. So, das Einzige, was man wirklich im Hinterkopf behalten muss, die linke Seite, das ist eine einzige Variable. Und es ist an sich schon ganz überraschend, wie schnell Grammatiken unangenehm werden. Und wir haben bereits eine Variante dieser Grammatikform mit den regulären Grammatiken kennengelernt. Da hatten wir auch eine linke Seite, das war eine Variable. Dann haben wir gesagt, die rechte Seite, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Da können wir nicht einfach sagen, da sind Buchstaben und Variablen gemischt, sondern wir mussten sagen, das ist eine Variable und rechts davon ein Buchstaben. Oder aber für alle Produktionen muss gelten, ja, um das genauer zu sagen, eine rechtslineare Grammatik, linke Seite genauso wie hier ein Buchstabe, rechte Seite ein, linke Seite ein Buchstabe, linke Seite eine Variable und rechte Seite eine Variable oder einen Buchstaben. Nicht gemischt mit linke Seite Variable und rechte Seite Buchstabe gefolgt von Variable. Nicht gemischt, ja. Mussten da sehr, sehr sorgfältig sein, damit die Komplexität nicht hochjagt. Hier können wir im Wesentlichen die rechte Seite ganz unbeschadet lassen. Wenn man sich fragt, was passiert, wenn man hier statt einer Variable zwei Variablen zulässt, ja, Kanonendonner, ja, sie würden sich in den Bunker verziehen, weil das ist viel zu komplex, wie man, wenn wir dazu am Ende der Vorlesung noch kommen können, wie wir dann sehen werden. Ja, also was ich sagen möchte, wir betreiben hier eine Gratwanderung. Wir lassen einerseits die rechte Seite vollkommen frei, linke Seite dann aber sehr, sehr eingeschränkt, nur eine einzige Variable wird tatsächlich zu ersetzen sein. Und dann haben wir auch gesagt, gut, das ist, warum heißt es kontextfrei? Weil natürlich die Ersetzung von dem X nicht von dem Kontext abhängt, in dem das X auftaucht, nicht? So, ein Beispiel, ja, und das sollte man wirklich, ich meine, wenn Sie drüber nachdenken, reguläre Grammatik, was ist das? Naja, das ist nicht viel. Ja, das ist halt eine reguläre Sprache. Wenn Sie darüber nachdenken, was eine kontextfreie Grammatik ist, dann ist das sehr, sehr einfach, sich darüber klar zu werden, was denn da an Kraft drin steckt. Das ist Rekursion, weil auf der rechten Seite kann das X auch auftauchen. Ja? Das ist wirklich nichts anderes, als es implementiert in gewisser Weise die Rekursion. Und ja, das haben wir dann zum Beispiel gesehen an dem Beispiel der arithmetischen Ausdrücke, die Sie dann auch noch auf der Folie stehen haben. Haben dann weitergemacht mit allerersten Beispielen und habe vielleicht für die Sprache A hoch N, B hoch N, das war eine ganz einfache, da haben wir im Wesentlichen gesagt, gut, da müssen wir darauf achten, dass wir einen A-Turm und einen B-Turm mit gleicher Geschwindigkeit hochziehen. Fertig. Ja? Und da müssen wir natürlich letztlich auch Sorge tragen dafür, dass das Symbol S irgendwann mal verschwindet. So, ich habe nicht genug Trommelwirbel veranstaltet für diese Sprache, weil das ist eine nicht reguläre Sprache. Ja? Das ist hier ein Beispiel, wo tatsächlich gezeigt wird, wir haben mehr Kraft mit kontextfreien Sprachen, als wir mit regulären Sprachen haben. Dann haben wir uns die Dijk-Sprachen nochmal angeschaut. haben verschiedene Klammertypen und können dann alle wohlgeformten Klammerausdrücke tatsächlich modellieren. Der Punkt hinter dieser Sprache ist, dass wir hier tatsächlich über ein Phänomen in der Informatik reden, das häufigst auftaucht. Nämlich, was diese Dijk-Sprachen modellieren, Klammerstruktur in arithmetischen oder boolschen Ausdrücken, Klammerstruktur in Codeblöcken, Syntax von HTML oder XML. Ja, das ist eine sehr, sehr häufige Struktur, die Sie halt durch diese Klammersprache ausgedrückt sehen. So, was ich jetzt machen möchte, ich möchte mir eine Sprache anschauen und für diese Sprache eine Grammatik entwerfen. Eine Sprache, die auf den ersten Blick gar nicht mal so extrem einfach ist. Was habe ich gegeben? Ich habe binäre Worte gegeben. Wort W habe ich gegeben. Und ich soll tatsächlich dieses Wort nur dann erzeugen können, wenn die Anzahl der Einsen in W übereinstimmt mit der Anzahl der Nullen. Genauso viele Nullen wie Einsen. So, und die Idee möchte ich sofort rauslassen. Die Idee ist, ich möchte mit drei Typen von Variablen arbeiten. Variable S, das ist das Startsymbol, die Variable 0 und die Variable 1. So, warum jetzt gerade mit drei Typen von Variablen? Naja, die Idee ist, wenn ich genauso viele Nullen wie Einsen erzeuge, dann muss ich Sorge tragen, dass ich tatsächlich, ich muss zwischenzeitlich Nullen einführen. Wenn ich eine Null einführe, dann habe ich auf einmal eine Mehrheit von Nullen. Das heißt, ich muss Sorge dafür tragen, dass diese Mehrheit von Nullen später kompensiert wird durch eine Mehrheit oder durch eine Eins mehr. Ja? Führe ich an irgendeiner Stelle, und das werde ich machen müssen, führe ich eine Eins ein, dann habe ich eine Mehrheit von Einsen eingeführt, die kompensiert werden muss durch eine zusätzliche Null. Ja? Das heißt, diese Variablen, mit denen ich arbeiten muss, tragen wirklich für diesen Ersetzungsprozess Sorge. Sie versuchen halt, die Mehrheiten abzubilden. So, und genauer, das S, das soll im Wesentlichen imstande sein, das ist die Idee, ja, an deren Umsetzung wir arbeiten müssen. Das S soll imstande sein, ein Wort, jetzt fangen wir mit der 1 an. Die Variable 1 soll imstande sein, ein binäres Wort genau dann abzuleiten, wenn es genau eine 1 mehr gibt als 0. Genau eine 1. So, was soll die 0 machen? Die soll dasselbe machen, aber eine Mehrheit von genau einer 0 über die Anzahl der Einsen. Was soll das S machen? Pari pari. Ist genau dann ein Wort W aus dem S ableitbar, soll ein Wort W aus dem Wort aus dem Startsymbol S ableitbar sein, wenn dieses Wort genauso viele Nullen wie Einsen erzeugt. So, ja, das ist die Idee, das ist das Ziel, was wir uns setzen. Und jetzt müssen wir dran gehen und versuchen zu bauen. Was hätten Sie denn an Vorschlägen für mich? Also, S, aus S möchte ich produzieren alle Worte mit genau derselben Anzahl von Nullen wie Anzahl von Einsen. Wobei, das habe ich jetzt nicht explizit angedeutet, wir das leere Wort ausgeschlossen haben. Ja? Das ist das ist nicht weiter zu beachten, aber okay, leere Wort ist ausgeschlossen. So, heißt, ich muss mich vorbereiten auf eine Situation, wo das Wort, das ich erzeugen will, linksbündig eine Null hat. Was soll rechtsbündig folgen? Was heißt rechtsbündig? Was soll auf die Null folgen? Eine Eins. Ich muss mich vorbereiten auf die Situation, dass tatsächlich das Wort, das ich erzeugen möchte, nicht an der linkesten Position eine Null, sondern eine Eins hat. Und es ist klar, sowas muss der Fall sein. Okay, so, dann käme als nächste Situation der Fall, dass ich eine 1 erzeugen möchte. Was hätten Sie denn da an Produktionen für mich? Meine Nummer 1, irgendwann wird man Buchstaben erzeugen müssen. Und hier liegt es nahe zu sagen, eine 1. Ja? Wenn ich jetzt mir das Wort anschaue, was ich gerade erzeugt habe, dann hat das eine 1 und keine 0, also genau die Mehrheit, wie verlangt von einer 1. So, und dann muss ich wieder unterscheiden. Das Wort, das ich erzeuge, entweder hat es an der linkesten Position eine 0 oder es hat eine 1. Was passiert denn hier? Jetzt wird es nämlich subtil. Jetzt müssen wir eine Mehrheit von, ja, wir haben jetzt, wir müssen eine 1 mehr. Jetzt haben wir hier noch 0 produziert, das heißt, wir müssen jetzt 2 Einsen mehr. Ja? Wir haben eine 0 ins Spiel gebracht. Wir dürfen hier nur Worte erzeugen, die tatsächlich genau eine 1 mehr als Nullen haben. Jetzt haben wir eine 0 eingefügt. Das heißt, was jetzt kommen muss, ist etwas, was garantiert, dass wir genau 2 Einsen mehr erzeugen, was immer hier kommt, um diese 0 wettzumachen und um sowieso unser Ziel einer Zusatz 1 zu erfüllen. Aha. So, und dann wäre die nächste Option, dass wir natürlich ein Wort erzeugen, das fängt nicht linksbündig mit einer 0, sondern mit einer 1 an. Ja? Zweimal die 0? Einmal die 0? Aha. Jetzt haben wir nämlich genau die eine 1, ne? Mehr. So, und jetzt sind wir bei der 0. Und dann sollte die Situation ja eine analoge sein. Wir müssen Sorge tragen, dass wir auf das Buchstabenniveau kommen, dass wir also den Ersetzungsprozess irgendwann abbrechen können. Wir unterscheiden die Situation, dass wir linksbündig eine 0 haben. Dann haben wir in dieser Situation aber die Mehrheit schon erreicht. Das heißt, wir sollten jetzt auf S gehen. Haben wir linksbündig eine 1, dann sollten wir natürlich jetzt, müssen wir 2 Nullen aufholen. Das heißt, wir wären jetzt bei 0, 0. So, schauen wir uns an, was die Folie sagt. Sie sagt, in nur der Abweichung, dass wir die Reihenfolge der Produktionen geändert haben. Folie sagt genau dasselbe, 0s und dann 1, 0, 0. So, okay. Wie zeigt man denn, dass diese Grammatik tatsächlich, nennen wir das die Grammatik G, wie zeigt man denn, dass diese Grammatik genau die Sprache L erzeugt? Also bei einer Gleichheit zwischen zwei Sprachen liegt es häufig nahe, die beiden Inklusionen nachzuweisen. Und dann würde ich mir erstmal anschauen, was passiert im Hinblick auf die Erzeugung von nicht zu vielen Worten. Wie zeigen Sie so etwas? Ja, das geht jetzt nur darum, es ist im Wesentlichen, wir haben es ja schon abgeleitet, ja, es ist im Wesentlichen klar. Aber wie können wir sicherstellen, dass wir nicht einen Flüchtigkeitsfehler gemacht haben? Wie würden Sie eine solche Inklusion versuchen nachzuweisen? Ja? Genau. So, das ist also zu zeigen. Für alle Worte, wenn das B in LG ist, oder sagen wir es mal anders, sagen wir es mal direkt, ja? Wenn ich in S in mehreren Schritten das Wort W ableiten kann, dann soll bitteschön es auch der Fall sein, dass das Wort genauso viele Nullen wie Einsen hat. Wie zeige ich das? Nicht? Wenn Sie sich anschauen, wie ein NFA arbeitet, wir haben ja jetzt gar nichts zu tun mit NFAs. Wenn Sie sich anschauen, wie ein regulärer Ausdruck aufgebaut ist, wenn Sie sich anschauen, wie eine Grammatik, ob jetzt kontextfrei oder regulär arbeitet, dann haben wir eine Folge von Schritten, ja, mit denen wir arbeiten müssen. Und dann liegt es an sich nahe zu sagen, okay, dann schaue ich mir erst alle Worte an, wo ich tatsächlich nur einen einzigen Schritt brauche. Dann nehme ich an, dass ich bereits Bescheid weiß über alle Worte, für die N-Schritte ausreichen und würde mich dann kümmern um Worte mit N plus 1 Schritten. Das heißt, was ich versuchen würde zu machen, ist eine Induktion. Eine Induktion über was? Was ich machen möchte, ich möchte tatsächlich eine Induktion über die Länge des Wortes W anwenden. So, wenn ich jetzt den Basisfall mir vornehme, dann möchte ich mir das Leben ganz, ganz einfach machen, leere Wort 0. Basis, die Länge des Wortes ist 0 und wenn ich mir anschaue, was zum Teufel ist da passiert? Wenn ich mir anschaue, was ich denn an Produktionen habe, beginnend mit dem Startsymbol, dann sehe ich, ich habe überhaupt keine Chance, das leere Wort abzuleiten, weil linksbündig habe ich entweder eine 0 oder eine 1. Das heißt, was mir hier gesagt wird für das Wort, für die Wortlänge 0, eine Ableitung S auf Epsilon in wie vielen Schritten auch immer ist unmöglich. Heißt, das leere Wort ist gar nicht in der erzeugten Grammatik, in der erzeugten Sprache. Epsilon ist nicht in L von G und Gott sei Dank ist das auch nicht verlangt. Und die Inklusion ist richtig. Das ist all das, was zu zeigen ist. So, induktiver Schritt. Was ich annehme, ist als Induktionsvoraussetzung, ja, Entschuldigung dafür, dass ich das jetzt so im Detail mache, aber ich habe mir sagen lassen, dass es gerade bei solchen Induktionsbeweisen und auch gerade bei dem Entdecken, dass es sich hier um Dinge handelt, die man mit Induktion tatsächlich nachweist, Schwierigkeiten gegeben hat. Also, das jetzt mal im Detail ausgeführt. Wir können annehmen, dass jetzt diese Aussage, Ableitbarkeit, daraus folgt, das Wort gehört zur Sprache, dass diese Inklusion für alle Worte, für alle W der Länge höchstens N gilt. Und was ich machen möchte, ich möchte jetzt diese Inklusion für Wortlänge n plus 1 zeigen. Zu zeigen für ein Wort W mit Länge von W gleich n plus 1. So, und dann schauen wir uns, dann nehmen wir uns das Wort W der Länge n plus 1 vor. Dann habe ich zwei Fälle. Der erste Fall, naja gut, nicht? Ich meine, man muss jetzt schauen, dass ich das mal auf die Induktionsvoraussetzung zurückkomme. Und dann muss ich natürlich das mit diesen Schritt von der Induktionsbehauptung auf die Voraussetzung, dann muss ich diesen Schritt koppeln mit dem, was ich tatsächlich vorliegen habe. Und schauen Sie, was hier im Wesentlichen gemacht wird, das ist doch immer die Aussage, Mensch, also links. Ja, in jedem Fall, für jede Produktion, links führst du einen Buchstaben ein. Ja? Gibt es Fragen? Okay, gut. Also, was Sie sagen, was du da machst, das sieht so einigermaßen vernünftig aus, aber so ganz überzeugend ist das nicht, wenn ich Sie recht verstanden habe. Schauen wir uns genau an, was passiert. Was ich natürlich im induktiven Schritt brauche, das haben wir hier schon aufnotiert, ne? Und was ich brauche, ist, dass diese Inklusion gilt. So, was ich also insbesondere brauche, ist, dass diese Inklusion für Wortlänge 0 gilt. Diese Inklusion gilt für Wortlänge 0, wenn tatsächlich das leere Wort nicht erzeugbar ist, weil dann ist die Annahme der Inklusion falsch. Und das wird gesagt. Dann würde, also die Frage ist, was passiert, wenn wir, wenn wir den Basisfall mit Wortlänge 1 beginnen lassen würden? Können Sie natürlich machen, da müssen Sie nachholen, irgendwann später, dass auch die Wortlänge 0 abgehandelt ist, nicht? Weil wenn Sie Wortlänge 1 abhandeln, würden Sie mit dieser Schlussfolge abhandeln, Wortlänge 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter, aber nicht von Wortlänge 0 kommen Sie nicht runter auf Wortlänge 0. Sorry, von Wortlänge 1 kommen Sie nicht runter auf Wortlänge 0. Genau. Sie müssten also nicht hier die Logik reinbringen, die im Wesentlichen sagt, die Inklusion ist ungefährlich, weil deine Annahme nicht stimmt. Das wäre schöner, ja? Aber Sie müssten dann natürlich auch nachholen den Fall für Wortlänge 0. Wenn Sie mit 1 anfangen würden, Wortlänge 1, die Induktion wäre, würde ich Ihnen wirklich sofort zustimmen, ist einfach schöner, weil es stimmig ist mit der mit dem Schluss für die Induktionsbehauptung. So, was ich sagen möchte, ich sollte mir anschauen, die Situation, dass das Wort mit einer 0 anfängt. So, wenn das Wort mit einer 0 anfängt, dann habe ich welche Optionen? Dann kann ich annehmen, dass tatsächlich es eine Ableitung des Wortes gibt in mehreren Schritten. Wenn diese Ableitung in mehreren Schritten nicht möglich ist, dann ist wie an sich, und das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen, geht in die andere Richtung, wie an sich in dem Basisfall für Wortlänge 0 bereits erwähnt, ja, dann ist natürlich die Behauptung richtig, weil die Annahme falsch ist. So, was heißt das, wenn ich weiß, dass das S das Wort W ableiten kann und dass das W tatsächlich eine 0 hat auf der linken Seite? Naja, das muss heißen, dass von S ich welche Ableitung, welche Produktion tatsächlich wähle. Ja? Die Produktion, die tatsächlich eine 0 einführt, das ist die einzige Möglichkeit. Also wäre ich jetzt an der Stelle 0 geht auf 1. So, und dann in mehreren Schritten würde ich dann 0 W' ableiten. So. Bin ich verloren? Bin ich so richtig verloren? Sitzt da eine Induktion in ihrem Schaukelstuhl und lacht sich so richtig tot und dämlich, weil ein stümperhafter Anfängerfehler gemacht wurde? Sehr, sehr typisch für induktive Beweise. Was bräuchte ich denn jetzt? Was will ich wirklich haben? Wofür zitter ich? Ja? Dass mir doch irgendjemand sagt, was mit der 1 passiert. Sagt mir denn irgendjemand, was mit der 1 passiert? Niemand. Ein ganz, ganz typisches Phänomen, wenn Sie induktive Beweise führen, Sie müssen mehr zeigen, als Sie tatsächlich brauchen. Die Frage ist, was passiert mit 1? Mit Ableitungen aus 1. Und darüber haben wir keine Auskunft. Ja, bitteschön, dann müssen wir diese Auskunft geben. Wie sollte ich jetzt versuchen, den Induktionsbeweis hier zu retten? Das ist natürlich das, was zu zeigen ist. Was hier steht, ist für alle W, wenn ich tatsächlich aus dem S das W erzeuge, dann ist die Anzahl der Einsen genau dieselbe wie die Anzahl der Nullen. Wir brauchen eine neue Induktionsbehauptung, induktive Behauptung. Ja, aber worauf ich mit diesem Beispiel hinaus will, sehr häufiges Phänomen, Sie wollen einen induktiven Beweis führen, Sie brauchen mehr, als Sie tatsächlich zeigen möchten, um sich über die einzelnen Schritte zu retten. Ja? Also, für alle Worte W, wenn ich tatsächlich aus dem S das W erzeugen kann, dann soll W dieselbe Anzahl von Nullen und Einsen haben. So, was brauche ich noch? Nicht? Hier wird es mir gesagt, du musst eine Auskunft haben über die 1. Das heißt, ich habe tatsächlich eine induktive Behauptung, die aus 3 individuellen Behauptungen aufgestellt ist. Ja? Die erste sagt, hey, du musst wissen, was aus S ableitbar ist. Die zweite sagt, hey, du musst wissen, was aus 1 ableitbar ist. W hat genau eine 1 mehr. Und C, naja, dann wird irgendwann mal, nämlich dann, wenn wir statt dem Fall 1 den Fall 2 betrachten, wo das Wort nicht mit einer 0, sondern mit einer 1 anfängt, wird irgendwann mal die 0 hereinkommen als Variable und verlangt, dass man erklärt, was denn mit ihr passiert. So, dann würden wir hier sagen, aus der 0, wenn du da das W erzeugst, dann hat das W genau eine 0 mehr. Ja, also was ich nicht wirklich stark genug betonen kann, Sie müssen, induktive Beweise sind häufig sehr, sehr einfach, wenn der Setup stimmt. Nicht? Und der Setup stimmt nicht genau dann, wenn Sie 2 Dinge zeigen können. Das, was Sie wollen und den induktiven Schritt. Und das ist nicht dasselbe. Das ist definitiv nicht dasselbe. Ja? Das müssen Sie fein abstimmen. Sie brauchen mehr für den induktiven Schritt als für die endgültige Behauptung. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben dasselbe gemacht. Wir müssen natürlich den Basisfall neu aufrollen. Ne? Wir müssten zeigen, wenn tatsächlich die 1 das leere Wort, wir müssten untersuchen, ob die 1 das leere Wort erzeugen kann. Nicht? Und das, wenn Sie schauen, die 1, die bringt immer einen Buchstaben rein. Das kann sie nicht. Ja, das ist genauso falsch, wie dass die 0 das leere Wort erzeugen kann. Ja, also wir müssten jetzt den Basisfall überarbeiten und die neue induktive Behauptung etablieren. Im induktiven Schritt müssten wir jetzt zeigen, oder wir könnten annehmen, dass wir alles wissen über S und Worte der Länge höchstens N, die aus S ableitbar sind. Dass wir alles wissen über 1 und Worte der Länge höchstens N, die aus 1 ableitbar sind und dasselbe für 0. Das können wir annehmen und schauen Sie mal. Jetzt wird uns gesagt, ja, wenn du doch weißt, was Sache ist mit der Eins, genau eine Eins mehr. Ja, dann weißt du doch, du hast hier eine Null, du hast Gleichstand. Ganz locker. Ja? Und dann müsste man halt jetzt nicht nur zeigen, was das Verhalten von S anbelangt, sondern wir müssten nachweisen, was denn passiert für die 1 und für die 0. Ja? Nach dem genau gleichen Schritt, aber das wird sehr, sehr einfach fallen. Ja? Können wir es an der Stelle bewenden lassen? Was wir natürlich gezeigt haben zum jetzigen Zeitpunkt, ist nur, ja, wenn Sie mir glauben, dass jetzt mit dieser induktiven Behauptung das Leben sehr, sehr einfach fällt, was wir gezeigt haben zum jetzigen Zeitpunkt, ist nur die Inklusion. Die Grammatik erzeugt nichts, was nicht tatsächlich erzeugt werden sollte. Können Sie denn induktiv oder in anderen Worten, ja, wie würde man induktiv zeigen, dass denn all das, was abgeleitet werden sollte, auch tatsächlich abgeleitet wird? Dass dieser Grammatik nicht irgendein Wort entgeht, das genauso viele Nullen wie Einsen hat, das aber möglicherweise doch nicht ableitbar ist? Induktiver Grund ist ziemlich klar, nicht? Weil wir haben gesagt, hey, wenn du aus S ein Wort mit genauso vielen Nullen wie Einsen ableiten willst, dann hat das entweder eine Null oder eine Eins zu Anfang. Ja, und das kontern wir mit einer Eins. Mit der Variable 1, die dafür Sorge trägt, Parität wiederherzustellen. Beziehungsweise wir kontern die 1 mit einer 0. Nicht? Und diese Idee, dass wir hier ganz systematisch die Fälle durchgegangen sind, was ist denn linksbündig zu erwarten, eine 0 oder eine 1, und dass wir darauf reagiert haben, diese Idee müsste man jetzt in den induktiven Beweis umsetzen. Aber natürlich wieder mit der Aussage, nicht allein, dass das S alles erzeugt, was erzeugt werden sollte, sondern wir müssen auch sagen, dass das 1 alles, dass die 1 alles erzeugt, was sie erzeugen sollte, wie auch die 0. Ja? Alle drei zusammen, wieder stärkere Induktionsbehauptung und können damit den induktiven Schluss dann tatsächlich erhalten. Möchte sagen, generell, wenn Sie versuchen, für allgemeine Grammatiken einen Korrektheitsbeweis zu führen, dann fliegen Ihnen, wenn die Grammatik nur schlimm genug ist, die Sachen nur so um die Ohren. Ja? Wenn man sich anschaut, DFAs und einen Korrektheitsbeweis für DFAs, ist das einfach. Ja? Das Äquivalenzproblem für DFAs können Sie sehr leicht zeigen, können Sie sehr leicht überprüfen. Äquivalenzproblem, zwei DFAs sind gegeben, zeigt, dass sie tatsächlich identisch sind. Wie machen wir das? Naja, wir machen betrachten den minimalen Automaten und würden dann tatsächlich klar machen, dass die beiden minimalen Automaten bis auf Nummerierung der Zustände identisch sind. So, jetzt machen Sie einmal dasselbe Spiel für zwei kontextfreie Grammatiken. Ja, und was da passieren wird, ist die Aussage, bitteschön, das Problem nachzuprüfen, ob zwei kontextfreie Grammatiken äquivalent sind, ist nicht entscheidbar. Wenn wir jetzt Probleme haben, solche Korrektheitsbeweise zu führen, selbst auf diesem trivialen oder nicht, sollte nicht sagen trivial, auf diesem einfacheren Niveau, dann sollte das gar nicht verwundern, weil im Allgemeinen das Korrektheitsproblem, ja, ist unentscheidbar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Das ist ganz, ganz fies. Ja? Und wenn ein Rechner etwas nicht hinbekommt, ja, dann werden wir als Humans, als Menschen da auch entsprechende Riesenschwierigkeiten haben. Es gibt halt keine Ableitungsvorschrift, keinen Algorithmus, den man benutzen kann. Also solche Dinge nicht unterschätzen, die wollen im Detail ausgeführt werden. So, Fragment, also was können kontextfreie Sprachen? Haben jetzt ein bisschen rumgefummelt mit zwei Beispiel oder drei Beispielgrammatiken, drei Beispielsprachen, A hoch N, B hoch N. Dann haben wir die Dijk-Sprachen uns angeschaut und dann haben wir gesehen gerade, dass die Parität von Nullen und Einsen ebenfalls kontextfrei ist. Wichtig ist natürlich, was können kontextfreie Grammatiken im Sinne der, im Hinblick auf die Syntax auf die Erklärung und Definition der Syntax von Programmiersprachen. Naja, und da schauen wir uns einen ganz kleinen Ausschnitt von Pascal an. Was wir haben, eine Menge von Terminalen, die aus den Buchstaben besteht, und dann haben wir noch ein Semikolon und wir haben einen Doppelpunkt gleich. Wir haben Begin, End, While und Do als ebenfalls Terminale. Ja? Also While ist für uns ein Terminalsymbol, nicht zusammengesetzt aus Terminalen. W-H-I-L-E ist für sich genommen schon ein Terminal. Dann haben wir Variablen, Statement, ja, Plural von Statement, Assign Statement, While, Variable, Boolean, Expression. Ja, und ich möchte jetzt nicht weiter erklären, was Variablen, Boolean und Expression sind, und dann fange ich jetzt einfach mal an. Dann haben wir, ne, das S muss jetzt alle möglichen korrekten Pascal-Fragmente erklären. Naja, dann haben wir zuerst mal die Aussage, wie denn ein Pascal-Programm ausschaut. Naja, das ist zwischen Beginn und End, oder sagen wir anders, es ist geklammert von Beginn und End. Ja? Und das ist tatsächlich dann Statements, das Programm, was uns interessiert. Wie sieht denn das Programm aus? Naja, eine Folge von Anweisungen ist nichts anderes als eine einzelne Anweisung, beziehungsweise eine einzelne Anweisung gefolgt von einer Folge von Anweisungen. Ein ganz typischer Ansatz, dass man hier sagt, hey, lass uns doch in diesem Schritt den rekursiven Charakter der kontextfreien Grammatik ausnutzen. Was ist ein Statement? Naja, wir haben uns hier einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt von Pascal vorgenommen. Da haben wir im Wesentlichen in diesem Ausschnitt das Assign-Statement, das While-Statement. Da müssen wir jetzt sagen, wie das Assign-Statement aufzudröseln ist. Naja, linke Seite ist eine Variable und rechte Seite ist eine Expression. Ist ein Ausdruck. Den Ausdruck möchte ich nicht weiter tatsächlich aufdröseln, möchte dann sagen, while Statement ist die zweite, der zweite Typ von einer Anweisung. So, und dann das while Statement sieht wie aus, Terminal while, jetzt kommt Boolean, das wäre eine Variable, dann haben wir do, das ist wieder ein Terminal, und dann haben wir Statements. Ja? Statements, wissen wir, was das ist. Und Boolean, das müsste halt weiter erklärt werden, das haben wir jetzt nicht gemacht, möchte das nicht zu tief führen. So, und dann kommt die Frage, schafft man das denn wirklich, die heutigen Programmiersprachen mit einer kontextfreien Grammatik erklären, zu definieren? Und Sie, ich denke, die Antwort, die Sie erwarten, ist ein donnerndes Ja. Und was Sie bekommen, ist ein klägliches Nein. Kontextfreie Grammatiken schaffen das gar nicht mit den Programmiersprachen. Ich meine, was wir da gerade gesehen haben, dieses Fragment von Pascal, das schaffen sie. Hätten Sie einen Clou, wo die so richtig Probleme bekommen, kontextfreie Grammatiken in der Definition von Programmen? Wo die so herzlich überfordert sind? Eine ganz fiese Eigenschaft von Programmen. Was könnte das sein? Meine, wenn, ja? Okay, in welchem Sinne Funktionsaufruf? Das ist genau, Sie haben den Finger auf die Wunde gelegt. Bitte, die? Ah. Genau, ne? Sie rufen auf und Sie müssen feststellen, ja, sind denn die Typen korrekt definiert? Andere Stelle als auch noch. Ja? Sind denn alle Variablen, die ich benutze im Programm, überhaupt definiert? Sehr unangenehme Geschichte. Wissen Sie, das Problem, das eine kontextfreie Grammatik hat, ist, dass es eine bestimmte Sprache, welche Sprache, könnten Sie sich vorstellen, modelliert dieses Problem festzustellen, ob tatsächlich ein Funktionsaufruf syntaktisch korrekt durchgezogen ist oder dass tatsächlich Variablen, die benutzt werden, auch deklariert worden sind. auf einem sehr abstrakten Niveau diese Sprache W, W oder meinthalben, um das noch ein bisschen einfacher zu machen, setzen Sie dann ein Trennsymbol dazwischen. W, W. W ist irgendein Wort in Sigma-Stern. Ich lasse offen, was das Alphabet ist. Ja, und hier müssen Sie, hier wird abstrahiert, Mensch, hier hast du was eingeführt, ist das das, was du brauchst? Ja? Und diese Sprache ist leider Gottes nicht kontextfrei. Warum das nicht kontextfrei ist, das können wir jetzt noch nicht sagen, das werden wir vielleicht am Ende der Vorlesung sagen können. Ja, nicht? Also das Problem ist genau, was Sie schon erwähnt haben. Und diese Sprache, die dieses wie die Korrektheit eines Funktionsaufrufs in gewisser Weise modelliert, WB, Gleichheitssprache, ist nicht kontextfrei. So, lässt man aber diesen Aspekt außen vor, wird alles das gemacht, was tatsächlich, oder können kontextfreie Sprachen all das definieren, was man über eine Programmiersprache tatsächlich wissen muss, was man definieren muss. Und dann würde es natürlich naheliegen zu sagen, okay, dann machen wir das so halt so, wir benutzen weiterhin kontextfreie Sprachen, um eine Programmiersprache zu erklären, koppeln